Drohnenangriff des Krieges durchgeführt. Zuvor hatte die Ukraine erstmals großen Schaden im russischen Kernland angerichtet. Mit Drohnen. Die Nachrichten, Kerstin Reinsch.
Die Ukraine und Russland verhandeln heute wieder darüber, wie ein Ende des Krieges eingeleitet werden könnte. Delegationen beider Staaten sind dazu in Istanbul versammelt. Von dort berichtet Uwe Lüb.
Es sind die zweiten direkten Gespräche seit 3 Jahren nach dem Auftakt Mitte Mai, ebenfalls in Istanbul. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerov angeführt.
Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. Starmer hat sich verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2027 von 2,3 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Langfristig strebt er 3% an. Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die EU-Kommission bestraft damit zum ersten Mal verbotene Absprachen, die den Arbeitsmarkt betreffen. Die beiden Lebensmittellieferdienste Delivery Hero und Glovo hatten nämlich vereinbart, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben, was die Chancen für Arbeitnehmer auf dem schnell wachsenden Markt der Essenslieferanten einschränkt. Auch in anderen Bereichen haben laut Kommission die beiden Unternehmen von 2018 bis 2022 schrittweise den Wettbewerb abgebaut und die Märkte in Europa und darüber hinaus untereinander aufgeteilt. Das Unternehmen Delivery Hero mit Sitz in Berlin ist inzwischen in 70 Märkten aktiv. Im Juli 2022 übernahm es dann auch den einstigen Konkurrenten Glovo ins Portfolio, wodurch auch die kartellrechtlich relevanten Absprachen zu einem Ende kamen.
Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie ein DRK-Sprecher mitteilte, hat sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Ricardo Westphal, rbb24.
Rückwirkend zum 1. März 2025 bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Demnach steigen die Vergütungen im Schnitt um 5-8%. Die Pflegezulage erhöht sich auf bis zu 350 Euro im Monat und wird auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet. Außerdem sei die Praxisanleitungszulage nun doppelt so hoch. Laut DRK werden auch die besonderen Herausforderungen in den zentralen Notaufnahmen in Berlin nun mit 50 Euro monatlich zusätzlich honoriert. Die Psychiatriezulage steigt ebenfalls.
Die Verbraucherpreise für Bohnen, Kaffee haben sich innerhalb eines Jahres deutlich erhöht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat Kaffee im April dieses Jahres gut 12% mehr gekostet als im Vorjahresmonat. Die allgemeine Inflation lag in diesem Zeitraum bei lediglich 2,1%. Hauptgrund für den hohen Preisanstieg beim Kaffee sind demnach Ernteausfälle durch Extremwetter. So gab es im wichtigen Erzeugerland Brasilien im letzten Jahr eine große Trockenheit. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal Sonne, mal dichte Wolken, stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Dazu weht ein böiger Westwind. Zur Stunde in Berlin-Dahlem 19 Grad und in Adlershof 21, in Zedenick 17 Grad und in Senftenberg 24. Morgen dann ein freundlicher, meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken bis 26 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. In Istanbul wollen Vertreter der Ukraine und Russlands ihre Gespräche fortsetzen. Zweite Runde. Vorgeschlagen hatte das Russland, aber an der Ernsthaftigkeit, eine Waffenruhe zu erzielen, wird gezweifelt. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind deshalb frustriert, aber verhandlungsbereit, berichtet Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth.
Anna hat ein Café im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt für das Treffen vorgeschlagen. Ihren echten Namen dürfen wir nicht nennen. Wir dürfen ihr Aussehen nicht beschreiben oder ihren Beruf veröffentlichen. Denn Anna kommt aus Mariupol. Die Stadt wird von Russland besetzt seit 3 Jahren. Und Anna hat Angst um ihre Eltern, die noch immer in Mariupol leben.
You can't be open. You don't know with whom you're talking to.
Man kann nicht offen sein, weil man nicht weiß, mit wem man spricht. Das ist das Hauptproblem, dass du nicht weißt, ob die Leute heute in Mariupol deine Leute sind. Mein Vater sagt, er sieht, wie sich die Gesichter der Bürger verändern, wenn er durch die Straßen geht. Wir sehen slawisch aus, aber jetzt leben dort Asiaten, Menschen aus Turkmenistan, Kirgisistan. Sie kommen mit ihren ganzen Familien hierher, um Mariupol wieder aufzubauen. Die Stadt verändert sich nicht nur physisch, auch die Gesichter der Bürger verändern sich. Ich weiß nicht einmal, ob ich sie als Bürger bezeichnen kann. Für mich sind das Besatzer. Häuser würden wieder aufgebaut, um das im russischen Propagandafernsehen zu zeigen. Unbeschädigte Wohnungen würden an Russen verkauft, an Soldaten und deren Familien, berichtet Anna. Auch deswegen bleiben ihre Eltern, sie wollen ihr Haus nicht verlieren. Anna fürchtet, sie vielleicht nie wiederzusehen, denn die russische Besatzung mache sie krank. Dass sich Russland nun immer wieder öffentlich zu vermeintlichen Verhandlungen bereit erklärt, treibt der jungen Frau die Zornesröte ins Gesicht.
I feel sick and tired.
Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte kein Objekt in diesen Gesprächen sein, sondern ein Subjekt. Wir sollten reden. Es sollte um unsere Position gehen, nicht um die russische. Russland manipuliert und erpresst. Das ist ein Spiel.
I see that Russia manipulates, blackmails. They play this game.
Ein Spiel, das die Ukraine gezwungen ist, mitzuspielen. Immer wieder sieht sich das Land mit dem Vorwurf konfrontiert, mit Schuld am russischen Angriffskrieg zu sein. Vorgetragen vor allem von Amerikas Präsident Trump. Doch die Abhängigkeit von den USA ist zu groß, erklärt Natalia Halibarjanko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO. Ganz zu schweigen von amerikanischen Systemen, Munition und Know-how. Wir können nicht sagen, dass die Ukraine diese Systeme leicht ersetzen kann. Das gilt vor allem für die Patriot-Luftverteidigungssysteme, die ukrainische Städte schützen. Unsere Priorität ist also, die Amerikaner als Verbündete nicht zu verlieren. Und deswegen signalisiert die Ukraine bei jeder sich bietenden Gelegenheit Verhandlungsbereitschaft. Auch wenn kaum einer im Land an einen Erfolg der Gespräche glaubt, weil Russland weiter angreift, auf seinen Maximalforderungen besteht und in den vergangenen 11 Jahren mehrmals Absprachen gebrochen hat. Deswegen hat die Ukraine mittlerweile einen Plan B entwickelt und verlässt sich zunehmend auf sich selbst, erklärt Halibarjanko. Mit der Zeit haben wir einige Dinge erkannt. Erstens, dass die westlichen Reserven nicht unbegrenzt sind. Zweitens, dass die Produktionsraten unserer Partner nicht so hoch sind, dass sie der Dynamik des Krieges gegen unser Land gerecht werden. Und drittens, dass wir selbst produzieren müssen, mit westlicher Finanzhilfe. Russland wird nicht verschwinden, nicht heute und nicht morgen. Wir müssen langfristig denken, wie wir als ein Land leben können, das einer ständigen militärischen Bedrohung durch die russische Föderation ausgesetzt ist. 40% der Waffen für die ukrainische Armee produziere man mittlerweile selbst, gibt das ukrainische Verteidigungsministerium an. Und man könnte noch viel mehr produzieren, sagen ukrainische Rüstungsproduzenten. Es fehlten lediglich Investitionen. Die Menschen im Land sehnen sich nach einem dauerhaften Frieden und müssen sich doch weiter auf einen langen Krieg einstellen.
Aus Kiew berichtete Rebecca Barth. Im Osten nichts Neues. In Polen bleiben Regierung sowie Präsident in konträren Positionen. Der Wunschkandidat der oppositionellen PiS-Partei, der rechtsnationalistische Karol Nawrocki, hat die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Da er unter anderem Vetorecht bei Gesetzen hat, bleibt das Regieren für Ministerpräsident Donald Tusk schwierig. Aber es ist ja auch schon gewohnt. Der bisherige Präsident Duda steht auch der PiS nahe. Der Wahlsieger Nawrocki ist Historiker, bislang weder Politiker noch Mitglied der PiS. Marta Wilczynski, Korrespondentin in Warschau, habe ich vorhin gefragt, ob Nawrocki somit schwierig einzuordnen ist.
Naja, also tatsächlich ist er politisch noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten, aber in dem Moment, wo der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski ihn als Kandidaten für das Amt vorgeschlagen hat, war eigentlich klar, dass er jemanden aussucht, der auch loyal an seiner Seite steht. Und in den vergangenen 2 Wochen, in der heißen Phase des Wahlkampfes jetzt vor der Stichwahl, hat sich sogar gezeigt, dass Karol Nawrocki noch weiter rechts neben der PiS steht. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt eher ein Versuch war, noch Stimmen aus dem rechtsradikalen Lager abzufischen oder ob es tatsächlich seine politische Linie sein wird.
Wenn er noch weiter rechts von der PiS steht, welche Positionen sind das dann? Woran kann man das festmachen?
Naja, also man konnte das schon daran festmachen, dass er zum Beispiel in einem YouTube-Auftritt war mit dem rechtslibertären Sławomir Mentzen. Das ist ein junger Politiker und Vorsitzender der rechtslibertären Konfederacja. Der hat im ersten Wahlgang den 3. Platz geholt und hat dann tatsächlich, um seinen Wählerinnen und Wählern keine Wahlempfehlung abzugeben, sowohl Karol Nawrocki als auch Rafał Trzaskowski eingeladen, mit ihm zu diskutieren. Und er ist jemand, der die PiS immer massiv kritisiert hat, eben weil sie nicht rechts genug ist in bestimmten Positionen, also was zum Beispiel auch die Migrationspolitik angeht oder was zum Beispiel auch eine libertäre Haltung angeht, dass keine höheren Steuern erhoben werden. Und Karol Nawrocki ist da tatsächlich bei allem mitgegangen.
Das heißt, innenpolitisch wird es für den Ministerpräsidenten Tusk schwierig, liberale Positionen durchzusetzen. Was bedeutet das aber in der Außenpolitik? Beispielsweise, welche Folgen könnte das für Deutschland haben?
Konkrete politische Folgen wird es erst einmal nicht haben. Nichtsdestoweniger ist natürlich diese Präsidentenwahl auch so ein Stimmungstest gewesen. Also Karol Nawrocki hat ja Wahlkampf gemacht mit einem wirklich ja lauten antieuropäischen Kurs, muss man schon sagen. Also mit einem Slogan Polen an erster Stelle, aber auch eben mit der Forderung, dass man sich von einer EU nichts diktieren lasse, auch von Deutschland vermeintlich nichts diktieren lasse. Das ist so der Tenor, den wird er sicherlich fortsetzen. Und in der Realpolitik wird sich in dem Moment etwas ändern, wenn vielleicht bei den Parlamentswahlen in 2 Jahren wieder die PiS an die Macht kommen könnte, was nicht unwahrscheinlich ist, wenn die jetzige Regierung eben ihre Wahlversprechen nicht wird einlösen können, die Wählerinnen und Wähler vielleicht noch mehr enttäuscht werden. Und dann hätten wir nämlich nach den Parlamentswahlen 2027 wieder eine nationalpopulistische Regierung mit einem Präsidenten, der ihnen den Rücken stärkt. Und dann könnte auch die Politik wieder de facto härter werden im Ton gegen die EU, gegen Deutschland. Das haben wir ja in den 8 Jahren PiS-Regierung auch schon erlebt.
Und welche Folgen erwartest du für die Europäische Union? Steht da der künftige Präsident dazu? Steht er zu Brüssel? Oder tendiert er mehr Richtung Washington? Er soll ja Trump nahe sein.
Ja, er hat sogar ein Selfie mit Donald Trump gemacht, das er im Wahlkampf sehr gerne verwendet hat. Und die USA haben sogar die Heimatschutzministerin vergangene Woche nach Polen geschickt, die sogar sowas gesagt hat wie Karol muss gewinnen und der Präsident sei von Gott bestimmt. Also tatsächlich steht nicht nur Karol Nawrocki an der Seite der USA, sondern auch die Regierung Trump hat sich einen Karol Nawrocki gewünscht als Kandidaten. Das hängt vor allem auch zusammen mit der Ausrichtung. Also Nawrocki steht wirklich bedingungslos an der Seite der USA und auch an Donald Trumps. Rafał Trzaskowski war da kritischer und warb viel mehr für ein starkes Europa und eine stärkere Einbindung Polens eben auf unserem Kontinent.
Marta Wilczynski, Korrespondentin in Warschau, über den Ausgang der dortigen Präsidentschaftswahl. Der rechtsnationalistische Karol Nawrocki hat gewonnen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Na, das war mal ein kurzer Arbeitstag für Tennisspieler Alexander Zverev. Nicht mal eine Stunde stand er vorhin bei den French Open auf dem Platz und schon war er qualifiziert fürs Viertelfinale. Am Court ist RBB-Sportreporter Guido Ringel. Hallo Guido.
Ich grüße nach Berlin.
Was war da los?
Tja, er hat profitiert, der Alexander Zverev, von der Aufgabe seines Gegners heute, Talon Griekspoor aus den Niederlanden. Das war im letzten Jahr noch hier eine hohe Hürde für den Hamburger, da weiterzukommen. Da ging es über 5 Sätze, heute waren es nur 1,5 Sätze. War er beim Stande von 6-4, also erster Satz gewonnen von Zverev und 3-0 im zweiten. Das Signal kam vom Niederländer. Geht nicht mehr. Aufgabe. Wahrscheinlich, wir kennen jetzt nicht die genaue Diagnose, aber der Arzt kam noch auf den Platz, gab ein kleines Zwiegespräch zwischen Griekspoor und eben dem verantwortlichen Mediziner. Und dann gab es das Signal von Griekspoor, er ging rüber zu Zverev und hat signalisiert, ich kann nicht mehr, es geht mir wahrscheinlich irgendwie Kreislauf. Wie gesagt, genau wissen wir es noch nicht, klar ist, es ging nicht mehr. Und Zverev profitiert dann natürlich davon, logischerweise, wenn der andere aufgeht, ist man eine Runde weiter. Mit anderen Worten, Zverev im Viertelfinale in der Runde der besten 8.
Was ging denn bis zu diesem Abbruch bei Alexander Zverev? War er gut im Rennen?
Nee, er war überhaupt nicht gut heute. Also der hat wirklich, wenn man das jetzt mal so sagen darf, Glück, dass Griekspoor heute offenbar körperlich nicht gut drauf war. Er hat viele Fehler produziert, aber Zverev auch. Der war nicht in der Lage, die gute Form aus der Runde zuvor zu zeigen, hat nicht überzeugen können, hat das mehr oder weniger versucht, den Ball im Spiel zu halten, um dann auf den Fehler des Niederländers zu warten. Das hat auch funktioniert heute, aber das war von seinem Tennis her viel zu wenig. Er kann mehr, das wissen wir, das haben wir auch schon in diesem Jahr, in diesem Turnier hier gesehen. Aber es muss auch mehr kommen im Viertelfinale, wenn er auch da erfolgreich sein will. Denn voraussichtlich ist da sein Gegner Novak Djokovic. Und da muss ich dir nicht erklären, dass der Tennis spielen kann.
Das wird hart. Danke. Live aus Paris war das Guido Ringel von den French Open. Fußball. Teambuilding stand bei den deutschen Frauen auf dem Programm vor ihrem morgigen Nations League-Spiel gegen Österreich. Das Team ist gemeinsam ausgegangen, erzählt RBB-Sportreporterin Tabea Kunze.
Im sommerlichen Wien findet man die deutschen Nationalspielerinnen nicht nur auf dem Trainingsplatz. Das ganze DFB-Team hat sich zusammen das Musical Rock Me Amadeus angeschaut. Viel Schwung wollen die DFB-Frauen dann morgen im Spiel gegen die Österreicherinnen zeigen. Nach dem berauschenden 4-0 Heimsieg gegen die Niederlande vom Freitag fordert Bundestrainer Christian Wück auch im letzten Spiel vor der Europameisterschaft die volle Überzeugung von seinem Team. Auf 4 Positionen wolle er die Startelf im Vergleich zum Niederlandespiel verändern, um noch anderen Spielerinnen die Chance zu geben, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. Sein 23-köpfiges Aufgebot gibt Wück in 10 Tagen bekannt.
Tabea Kunze.
Werbung. Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Örtlich kann es Schauer oder einzelne Gewitter geben. Heute Nachmittag meistens scheint aber die Sonne und es bleibt dann meistens auch trocken. Bis zu 25 Grad maximal bei böigem Westwind. Morgen dann überall meist trocken bei viel Sonnenschein und nur ein paar lockeren Quellwolken. Die Temperaturen morgen 23 bis 26 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung 3 Kaufland. Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten plus. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Föben hier 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Werbelin und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle 45 Minuten Verzögerung. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Barutmark und Teupitz nach einem Unfall gesperrt. Es gibt einen langen Stau ab Starkow. Stau auch auf der Umfahrung über Halbe. Die B96 Fürstenberg Richtung Berlin ist zwischen Abzweig nach Hoppenrad in Löwenberg nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. 15 Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr auch auf der Umfahrung über die Wuhlheidebrücke im Bereich Minna-Totenhagen-Straße und im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
20 Minuten nach 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Die Menschen in der Ukraine sind schon lange kriegsmüde, aber ergeben will sich kaum jemand. Zu groß waren die Opfer bisher, zu hoch sind die Hürden, die Russland für eine Waffenruhe aufstellt. Höchstens Symbolcharakter dürften deshalb auch die zweiten direkten Gespräche haben. Die Nachrichten Kerstin Reinsch.
In der Türkei haben direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Ein zentrales Thema ist dabei die Chance für eine Waffenruhe. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Ihre Positionen liegen dabei weit auseinander. Die Ukraine fordert eine bedingungslose Waffenruhe für mindestens 30 Tage. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Friedensgespräche zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Für die russische Seite ist eine Waffenruhe nur dann denkbar, wenn damit ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine verbunden wäre. Angeführt werden die Delegationen vom ukrainischen Verteidigungsminister Umerov sowie dem russischen Präsidentenberater Medinsky.
Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. Starmer hat sich verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2027 von 2,3 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Langfristig strebt er 3% an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier schickte Nawrocki Glückwünsche und lud ihn nach Berlin ein. Nawrocki hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Steinmeier betont, dass die deutsch-polnische Freundschaft ihm eine Herzensangelegenheit ist und äußert die Hoffnung, dass beide Länder auch in Zukunft in EU und NATO Seite an Seite stehen mögen. Wie Nawrocki selbst das sieht, bleibt allerdings abzuwarten. Der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei gilt als EU-skeptisch und Deutschland-kritisch. Es wird erwartet, dass er Reformvorhaben der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk blockieren wird. So hat es bereits sein Vorgänger Andrzej Duda ebenfalls von der PiS-Partei getan.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen zwei Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Konkret geht es um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien. Außerdem hatten beide Unternehmen vereinbart, keine Arbeitnehmer voneinander abzuwerben und Märkte örtlich untereinander aufzuteilen. Seit Juli 2022 hat Delivery Hero das spanische Unternehmen übernommen. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro im Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde unter anderem vereinbart, dass sich die Pflegezulage auf bis zu 350 Euro im Monat erhöht und auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet wird. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat hat sich für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr ausgesprochen. Schon bei geringem Alkoholkonsum steige das Unfallrisiko erheblich, sagte Tabat der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Alkohol und Kiffen im Straßenverkehr gehe gar nicht. Deshalb sollte eine 0-Promille-Grenze im Bundesrecht verankert werden für alle Autofahrer. Derzeit gilt ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr für Jugendliche unter 21 Jahren und für Fahranfänger in der Probezeit. Bei den French Open ist der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger profitierte von der Aufgabe seines niederländischen Gegners Talon Griekspoor, der wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben musste. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal Sonne, mal dichte Wolken, stellenweise Schauer und einzelne Gewitter und es weht ein böiger Westwind. Aktuell in Berlin-Dahlem 19 und in Adlershof 21 Grad, in Zehlenig 17 und in Senftenberg 24 Grad. Morgen ein freundlicher und meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschland und die Digitalisierung, ein schwieriges Verhältnis. Der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ist aber hoffnungsvoll, dass wir es innerhalb der Europäischen Union noch in die Top 3 in Sachen Digitalisierung schaffen können. Wie das klappen soll und was Wintergerst von einer Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne hält, verrät er im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Vis-à-vis. Hallo Herr Wintergerst.
Hallo Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur. Und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese Per-Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten, es gibt Homeoffice, man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden, man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist, gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn ein digital Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, ich würde mal sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen. Sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Herr Winterkast, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium und ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Mitkommen, Präsident Ralf Wintergerst war das im Gespräch mit dem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 20 bis 21 Grad in der Hauptstadt, 22 Grad in Cottbus, 18 in Grünau bei Prenzlau. Das sind die Temperaturen im Moment. Maximal 25 können es im Laufe des Nachmittags werden. Manchmal scheint die Sonne, aber auch dichte Wolken sind über uns unterwegs, bringen örtliche Schauer, möglicherweise auch einzelne Gewitter mit sich. Morgen dann meist überall trocken, Sonnenschein und lockere Quellwolken erwarten wir und Temperaturen bis zu 26 Grad. Der Mittwoch wird dann schwülwarm, erst sonnig, später regnerisch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Etwa 10 Minuten Stau zwischen Großkreuz und Lies an einer Baustelle. Und in der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben auch hier 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Werbelin und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle, 45 Minuten Verzögerung. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Bayreuth-Mark und Teupitz nach einem Unfall gesperrt. Es gibt einen langen Stau ab Starkow. Stau auch auf der Umfahrung über Halbe. Die B96 Fürstenberg-Berlin ist zwischen Abzweig nach Hoppenrade in Löwenberg nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. 15 Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr auch auf der Umfahrung für die Wuhlheidebrücke im Bereich Minna-Todenhagen-Straße und im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 Minuten vor drei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Wenn Kriegsgegner an einem Tisch sitzen, weckt das Hoffnungen. Zum zweiten Mal treffen sich Delegierte der Ukraine und Russlands in Istanbul. Allerdings sind die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe sehr gering. Die Nachrichten dazu mit Kerstin Reinsch.
In der Türkei haben direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Die Delegationen kamen am Mittag zusammen. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen hieß es davor, man sei bereit, echte Schritte zu einem Frieden zu unternehmen. Russland müsse aber ebenfalls seine Bereitschaft zeigen. Russland hat eine bedingungslose Waffenruhe bisher abgelehnt. Der Kreml fordert unter anderem, dass die westlichen Länder erst einmal die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Was von den Gesprächen zu erwarten ist, dazu hören Sie ein Gespräch mit unserem Korrespondenten in Istanbul, der die Beratungen für uns verfolgt, hier in etwa 5 Minuten. Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Aus London, Christoph Brössel.
Starmer kündigte darüber hinaus Investitionen in das Atomwaffenprogramm in Höhe von 18 Milliarden Euro an. Die Regierung will auch Munitionsfabriken bauen. Starmer kündigte auch Maßnahmen zur Stärkung der britischen Armee an. Es gibt Gehaltserhöhungen und Investitionen in die Unterkünfte von Soldatenfamilien. Starmer sagte, es gehe darum, den Zustand der Kriegsbereitschaft herzustellen. Dies sei die Grundlage jeder Abschreckung. Die Regierung könne die Bedrohung durch Russland nicht ignorieren, sagte Starmer mit Verweis auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat im RBB 24 Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Konkret geht es um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien. Außerdem hatten beide Unternehmen vereinbart, keine Arbeitnehmer voneinander abzuwerben und Märkte örtlich untereinander aufzuteilen. Seit Juli 2022 hat Delivery Hero das spanische Unternehmen übernommen. Die Bundesregierung hat auf die Kritik von Bundestagspräsidentin Klöckner reagiert, wonach bei Parlamentssitzungen zu wenige Minister anwesend sind. Klöckner hat ihre Kritik in einem Brief geäußert, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Von dort Dietrich Karl Meurer.
Klöckner fordert in dem Brief, dass bei jeder Bundestagssitzung mindestens 2 Mitglieder des Kabinetts anwesend sein sollten. Regierungssprecher Stefan Cornelius sagt dazu, die Bundesregierung sehe das genauso. Zwar gäbe es keine feste Regel für die Besetzung der Regierungsbank, doch sei es üblich, dass die Regierung durch Minister und Staatssekretäre vertreten ist. Das sei auch weiterhin das Ziel. Der Sprecher ergänzt, die Regierung erkenne die Kontrollaufgabe des Bundestages an. Das Thema Anwesenheit von Ministerinnen und Ministern im Bundestag sei schon vor Tagen intern angesprochen worden und inzwischen zu aller Zufriedenheit beigelegt.
Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde unter anderem vereinbart, dass sich die Pflegezulage auf bis zu 350 Euro im Monat erhöht und auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet wird. Bei den French Open ist der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger profitierte davon, dass sein niederländischer Gegner Tolon Kriegsboer wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben musste. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal Sonne, mal dichte Wolken, stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Aktuell in Berlin Steglitz 19 und in Adlershof 21 Grad, in Bernau und Barnim 17 und in Spreenhagen 23 Grad. Morgen ein freundlicher, meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken bei maximal 23-26 Grad. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. In Istanbul tagen zum zweiten Mal Delegationen aus Russland und der Ukraine. Friedensgespräche nennen das manche, obwohl selbst eine Waffenruhe in weiter Ferne ist. Nicht mal über die Uhrzeit des Sitzungsbeginns herrschte zuvor Einigkeit. 12 Uhr oder 13 Uhr. Als ich vorhin um 13.30 Uhr mit dem Istanbul-Korrespondenten Uwe Lüb sprach, hatten die Gespräche noch immer nicht begonnen. Inzwischen aber wohl schon. Ich hatte Uwe Lüb gefragt, ob eine Waffenruhe reine Illusion ist. Denn in den letzten Tagen haben die Waffen doch lauter gesprochen als je zuvor.
Von Waffenruhe ist zumindest, wenn wir auf das Kriegsgeschehen blicken, in der Ukraine, aber auch in Russland, da hat es ja am Wochenende das gegeben, was man in der Ukraine gewissermaßen als Coup, als Erfolg feiert, nämlich Drohnenangriffe auf russische Kampfflugzeuge. Also tatsächlich ist es so, das Kriegsgeschehen geht unvermindert, ja vielleicht sogar verstärkt weiter. Auch in diesen Stunden, offenbar in der vergangenen Nacht, soll es wieder weitere Angriffe gegeben haben. Ein Waffenstillstand, das ist, glaube ich, das Maximum dessen, eine Verabredung dazu, das Maximum dessen, was heute rauskommen kann. Aber die Chancen dafür, sehe ich, sind sehr gering, weil die Positionen beider Länder, Russlands und der Ukraine, doch sehr weit auseinander liegen.
Die erste Runde ist gut zwei Wochen her. Hat es denn in dieser Zwischenzeit irgendwelche Veränderungen gegeben oder macht man einfach da weiter, wo man vor zwei Wochen aufgehört hat?
Was die Positionen beider Länder anbelangt, würde ich sagen, hat sich wenig getan, auf der russischen Seite sowieso nicht. Da heißt es ja schon fast mantraartig immer wieder, dass man eine Bedrohung, die man empfindet aus der Ukraine, dass das nicht mehr der Fall sein dürfe. Die Ukraine solle eben die annektierte Schwarzmeerinsel, Halbinsel Krim anerkennen und dann auch die teilweise gesetzten Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischja, Cherson und auf einen NATO-Beitritt verzichten. Und auf ukrainischer Seite heißt es aber auch, das ist nicht neu, dass man einen bedingungslosen Waffenstillstand haben will. 30 Tage Freilassung aller Gefangener inklusive verschleppter Kinder. Und das sei dann der Ausgangspunkt für eine mögliche spätere Einigung. Immerhin in den letzten 14 Tagen ist das passiert, was am 16. Mai in Istanbul vereinbart wurde. Ein gegenseitiger Gefangenenaustausch und der soll ja auch schon abgeschlossen sein.
Könnte es so eine zumindest humanitäre Lösung auch bei den jetzigen Gesprächen geben?
Immerhin, ja. Ich denke, das könnte dabei rauskommen. Also gerade, dass die Ukraine jetzt eben auch auf verschleppte Kinder zu sprechen gekommen ist, das könnte durchaus sein, dass man an dieser Stelle eine humanitäre Zwischenlösung oder einen kleinen humanitären Zwischenschritt geht. Für die Betroffenen sicherlich ein sehr großer Schritt. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass man wirklich in Richtung Waffenstillstand heute tragfähige Vereinbarungen trifft, entzieht sich meiner Vorstellungskraft und auch der von Kolleginnen und Kollegen und auch Beobachtern, politischen Analysten. Aber möglicherweise sind beide Seiten ja für eine Überraschung gut.
Uwe Lüb, Korrespondent in Istanbul über die russisch-ukrainischen Gespräche dort. Über die Drohnenangriffe beider Seiten zuvor sprechen wir live hier in einer Viertelstunde. Jetzt ist es 14:49 Uhr. Tödliche Angriffe von Löwen sind selten, aber in Namibia ist jetzt ein Camper von einer Löwin angegriffen und getötet worden. Das Opfer war ein bekannter Geschäftsmann und engagierter Tierschützer, berichtet Korrespondent Stefan Überbach.
Der Unternehmer aus der namibischen Hauptstadt Windhoek war mit seiner Frau und Freunden in einer abgelegenen Safari-Region unterwegs. Die Gruppe übernachtete in Zelten, die auf ihren Geländewagen montiert waren. Am frühen Morgen hatte der Mann das Zelt verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Dabei wurde er von einer Löwin attackiert, weggeschleift und durch Bisse in Hals und Nacken tödlich verletzt. Seine Begleiter konnten das Raubtier zwar vertreiben, für den 59-Jährigen aber kam jede Hilfe zu spät. Der Geschäftsmann war in Namibia nach Medienberichten als engagierter Tierschützer bekannt. Er hatte sich seit Jahren besonders für den Erhalt der Wüstenlöwen eingesetzt, von denen es laut des namibischen Umweltministeriums landesweit noch etwa 800 Exemplare gibt. Weibliche Tiere sind bis zu 170 Kilo schwer und können rund 80 Stundenkilometer schnell sein. Der tödliche Vorfall ereignete sich bereits Ende der vergangenen Woche. Die Löwin soll in der Zwischenzeit von den Behörden erschossen worden sein, um weitere Attacken zu verhindern. Löwenangriffe auf Menschen gelten in Namibia als ausgesprochen selten.
Stefan Überbach über den Löwenangriff in Namibia. Stresshormone haben dem Camper nicht mehr helfen können. Dabei ist das Stresshormon Adrenalin ein wahres Actionhormon, das uns zu Höchstleistungen bringt. Extremsportler suchen regelrecht den Kick, um das immer wieder zu spüren. Ein beständig hoher Spiegel des Stresshormons im Blut kann aber krank machen, berichtet die Gesundautorin Ursula Stamm.
Dann geht's auch schon los.
Was Luke Ackermann mit seinem Motorrad macht, treibt einem allein beim Zuschauen den Puls in die Höhe. Sprünge über Rampen, Salto vorwärts und rückwärts. Der jüngste Weltmeister im Freestyle-Motocross fährt seit seinem 12. Lebensjahr Wettbewerbe. Eine Extremsituation, in der sein Körper viel von dem Stresshormon Adrenalin ausschüttet.
Das Adrenalin macht einen dann noch eher nervöser und ist dann als Anfänger sehr, sehr schwierig, da erstmal ruhig zu bleiben und das Adrenalin vor allen Dingen zu kontrollieren. Mittlerweile habe ich das viel besser unter Kontrolle. Wenn man das gelernt hat, ist es ein sehr, sehr gutes Tool, um wirklich noch viel besser fahren zu können oder seinen Sport ausüben zu können.
Adrenalin. Ohne dieses Stresshormon würde es uns Menschen sehr wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Es hilft uns, in Gefahrensituationen extrem schnell und fokussiert zu reagieren. Die Schmerzwahrnehmung wird unterdrückt, alles Blut in die Organe gepumpt, die Gefäße eng gestellt, damit wir nicht verbluten. Luke Ackermann stürzte bei einem extrem schwierigen Sprung und prallte mit seinem Körper auf sein Motorrad. Er hatte sich den Oberschenkel gebrochen und musste sich dann sogar noch ganz allein aus seiner misslichen Lage befreien.
Mein Oberschenkel stand von hier nach da rüber, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann habe ich mich an den Kran gehangen und der Kran hat das Bein wieder gerichtet. Also das waren ja, Schmerzen, was der Körper in dem Sinne dann leisten kann mit diesem Adrenalin, das ist nicht mit Worten zu beschreiben.
Auch in der Notfallmedizin wird Adrenalin gespritzt, um den Kreislauf zu stabilisieren und Menschen zu reanimieren. Adrenalin wird im Nebennierenmark gebildet und in Gefahrensituationen innerhalb von Sekunden ausgeschüttet. Baut sich das Adrenalin nicht mehr ab, weil wir ständig körperlich oder seelisch gestresst sind, ist das allerdings gar nicht gut für unseren Körper. Dr. Claudia Traunmüller, Gesundheitspsychologin an der Universität in Graz.
Das Problem, in dem wir im Moment sind, ist, dass diese Stressreize viel zu oft kommen. Na, wenn man sich das früher anschaut, da war halt mal irgendeine Stresssituation und dann gab es eine Pause. Das ist ein bisschen abhängig von meiner Konstitution, von meiner Lebensweise, von meinem Lebensstil, wie schnell das geht. Aber das ist notwendig.
Denn sonst können Krankheiten entstehen, wie Bluthochdruck, chronische Entzündungen, aber auch das Risiko für psychische Erkrankungen steigt. Warum manche Menschen, wie Motocrossfahrer Luke Ackermann, extreme Stresssituationen bewusst suchen, hat viel damit zu tun, dass nach dem Adrenalinkick Dopamin ausgeschüttet wird, auch Glückshormon genannt. Und davon will Luc Ackermann eher mehr als weniger.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich so unbedingt süchtig bin. Eine Sucht nach Adrenalin gibt es bestimmt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, weil das innerlich mich zum Aufblühen bringt und mir einfach nur derartige Glücksgefühle ausschüttet. Und das ist einfach voll mein Ding.
Mehr zum Thema Superhormon Adrenalin heute Abend um 21 Uhr im rbb-Fernsehen bei rbb Gesund Plus.
Informationen von Gesundreporterin Ursula Stamm.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Feine Sahne Fischfilet ist eine der erfolgreichsten deutschen Punkbands. Die Gruppe um Sänger Monchi hat gerade ihr neues Album Wir kommen in Frieden veröffentlicht. Es ist wie gewohnt laut, gesellschaftskritisch und explizit, sagt Musikkritiker Götz Steger.
Endlich auf Reise, nach all der Scheiße, glücklich und pleite ziehen los.
Vom Tourbus direkt ins Studio. So geht das bei Feine Sahne Fischfilet seit über 25 Jahren. Und die Band sieht keinen Grund zur Entschleunigung. Ganz im Gegenteil. Sänger Monchi.
So schnell, so intensiv haben wir noch nie an neuer Musik gearbeitet. Und freuen uns halt darüber, dass es halt dadurch einfach so Lieder wie Endlich auf Reise eine Aktualität hat, die wir sonst einfach nicht hatten, weil es halt immer länger gedauert hat.
Ein Hundeleben wird erträglich, wenn man mit dem
Zu jeder Zeile könnte er die dazugehörige Geschichte aus seinem Leben erzählen, sagt Monchi. Zum Beispiel zu dem Song 15 Jahre.
Ich such meine Zähne, feuchten Sand. 14, 15 Jahre haben zu viel Zeit. Zu wenig Träume, aber Korn und Brei.
15 Jahre, wo es darum geht, dass ich das erste Mal in meinem Leben Angst hatte, totgeschlagen zu werden. Davon so Dorfhaschos auseinandergenommen wurde, mein ganzes Gesicht kaputt war. Und ich am nächsten Tag zu meiner Mutter als Geburtstag gegangen bin, die mit ihren Freundinnen da saß am Kaffeetisch. Und meine Mutter ist Zahnärztin und ja, die Party war dann vorbei und wir sind sofort zur Zahnarztpraxis gefahren.
Sie treten mich zu Boden, geh ich heute drauf. Sorry Mama, die Party ist aus.
Trotz solcher Geschichten im Rücken geht es auf Wir kommen in Frieden um den Blick über den eigenen Tellerrand, darum das Verbindende zu suchen.
Mensch, kommt alle zu uns, alle Sünder zu uns. Erzähl, wenn du schon mal ein Idiot warst, wir waren es auch. Du bist herzlich willkommen, wenn du kein Überzeugungsarschloch bist.
Die aktuelle Single-Auskopplung Manchmal finde ich dich scheiße mit Rapper Finch als Gast. Auch wenn die mackrige Kneipenschlägerei im Video nicht im ersten Moment nach Verständigung aussieht, so steckt in diesem Song laut Monchi die Schlüsselzeile des Albums.
Lass uns schauen, was uns verbindet.
Lass uns schauen, was uns verbindet und nicht nur, was uns trennt. Schau nicht auf die Fassade, nein, guck aufs Fundament. Das ist etwas, was es transportiert, wenn wir unser Dorffest, das Wiesn Jahrenfestival in Jahren machen, was wir mit unseren Konzerten hoffentlich transportieren und was auf dieser Platte hoffentlich auch rüberkommt.
Jo, das war Musik von Feine Sahne Fischfilet aus ihrem neuen Album Wir kommen im Frieden. Vorgestellt hat uns das Album Musikkritiker Götz Steger. Hier geht's mit Feiner Sahne weiter mit Irina Gabowski, nämlich die übernimmt hier die Moderation. Hallo Irina.
Hey, sag mal, toll.
Das war mal eine Überleitung.
Das war mal ein roter Teppich, der hier ausgerollt wurde.
Und dabei geht es bei dir gleich noch geheimnisvoll weiter.
Ja, um eine Pressekonferenz in Potsdam, die geheimnisvoll angekündigt wurde, gleich beginnt oder vielleicht sogar schon begonnen hat. Ich kann das jetzt nicht sehen auf dem Brauhausberg. Es ist eine Einladung der Staatskanzlei herausgegeben worden. Es werde ein Statement zur Stärkung der brandenburgischen Wissenschaftslandschaft geben. Hasso Plattner spielt mit viel Geld eine Rolle und wir werden alles erfahren vom Landesreporter, der sich das Ganze anhört und in einer Stunde alles erzählt, was zu erfahren war.
Also Auflösung gleich bei Irina Grabowski.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Spreeau und Rüdersdorf etwa 20 Minuten Stau wegen Markierungsarbeiten. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Werbelin und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle. 45 Minuten Verzögerung hier. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Barothmark und Teupitz nach einem Unfall gesperrt. Es gibt etwa 5 Kilometer Stau ab Starkow. Stau auch auf der Umfahrung über Halbe. Die B96 im Landkreis Oberhavel ist zwischen Abzweig nach Hoppenrad in Löwenberg nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. 15 Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Klado, der Ritterfelddamm, ist in Höhe Eichel-Mattenweg nach einem Unfall gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
15 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Unmittelbar vor dem ersten Treffen Istanbul dieses Jahr gab es in Kharkiv einen Raketenangriff auf einen Bus mit Zivilisten. Dieses Mal ging dem Treffen ein Drohnenangriff der Ukraine auf russische Militärflughäfen voraus. Die Gespräche in Istanbul laufen, schwer abzuschätzen, in welcher Atmosphäre. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
In der Türkei haben direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Die Delegationen kamen am Mittag in Istanbul zusammen. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen hieß es davor, man sei bereit, echte Schritte zu einem Frieden zu unternehmen. Russland müsse aber ebenfalls seine Bereitschaft zeigen. Russland hat eine bedingungslose Waffenruhe bisher abgelehnt. Der Kreml fordert unter anderem, dass die westlichen Länder erst einmal die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei ersten direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier hat Nawrocki gratuliert. Er rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Werner Schoninger, RBB 24 Inforadio.
Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Ziemiak. Es sei wichtig, sich noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen zu bemühen. Zentrale Instrumente dafür, die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Parlamente beider Länder, so Ziemiak im RBB 24 Inforadio. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham geht davon aus, dass sich am grundsätzlichen Verhältnis zum Nachbarland nicht viel ändert. Abraham sagte Radio 1 vom RBB, Polen werde auch unter einem Präsidenten Nawrocki fest in der EU verankert bleiben und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits aller Wahlkampfrhetorik.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Konkret geht es um